Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Als mein Kollege Harald Brandt 1992 im Jemen war, lag die Wiedervereinigung des ehemals marxistischen Südens mit dem nördlichen Landesteil gerade erst 2 Jahre zurück. 2025 trifft er in Itling, südlich von Heidelberg, einen Jemeniten, der aufgrund der Zerstörung des internationalen Flughafens in der Hauptstadt Sana'a im Mai 2025 durch israelische Luftstreitkräfte nicht mehr in seine Heimat zurückreisen konnte. Die akustischen Eindrücke, die Harald Brandt seit seinem Besuch 1992 aufbewahrt hat, sind der Ausgangspunkt für ein Gespräch über den von Krieg und Hunger heimgesuchten Jemen.
Vor 33 Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen, in Sana'a, der Hauptstadt des Jemen. Dietmar Quist unterrichtete an der Universität und war als technischer Berater für die GTZ, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, tätig. Sein Arbeitsschwerpunkt war die Wasserversorgung des Landes. Heute treffen wir uns in seinem Haus in Itling, südlich von Heidelberg. Seit mehreren Monaten beherbergt er einen Freund, der aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region nicht mehr in den Jemen zurückkehren kann. Nachdem Israel als Vergeltung für Raketenangriffe aus dem Jemen den Flughafen in Sana'a bombardiert hat, gibt es keine Möglichkeit mehr, in den von Houthi-Rebellen kontrollierten Nordjemen zu fliegen. Eine Einreise über die südjemenitische Hafenstadt Aden, offizieller Sitz der international anerkannten Regierung, kommt für Mohammed A. nicht in Frage. Wegen seiner Abstammung aus einer alten Familie des Nordjemens würde er in Aden wahrscheinlich gleich verhaftet werden, obwohl er auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Seinen Nachnamen will Mohammed in dieser Sendung nicht genannt wissen, um seine Familie in Sana'a nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Ich spiele den beiden Tonaufnahmen von 1992 vor. Das ist der Zweck unseres heutigen Treffens. Welche Erinnerungen werden wachgerufen und vor allem, wie hat sich der Jemen verändert? Wie klingt er heute? Was haben wir jetzt gerade gehört?
Das war so Alltagsleben oder morgens in einem Stadtviertel in Sana'a, die Altstadt in dem Fall. Und das war so ein Ritual in einer normalen Schule, was jeden Morgen stattfindet. Und das ist sogenannte Schulradio. Das sind die ersten 10, 15 Minuten jedes Morgens in einer Schule. Da wird was gepredigt, es wird Koran vorgelesen, Reden gehalten, Empfehlungen, alles Mögliche.
Ist das heute noch so? Du warst ja das letzte Mal wann im Jemen?
Das letzte Mal war ich vor 5 Monaten.
Vor 5 Monaten. Ja. Und meinst du, dass diese Soundscape würde man heute noch hören?
Ja, klar. In dem Sinn hat sich nichts geändert. Nur mehr Leute wohnen jetzt in der Stadt. Damals, 1992 war das, die Aufzeichnung, da hat man geschätzt 1,5 Millionen Einwohner in Sana'a. Jetzt sind es bestimmt 4 Millionen Einwohner.
Die 1990er Jahre waren so etwas wie die goldene Zeit des Jemen, sagt mir Dietmar Quist. Nord- und Südjemen hatten sich zu einem gemeinsamen Staatswesen zusammengeschlossen. Viele Menschen sahen eine Parallele zu der deutschen Wiedervereinigung. Der Tourismus begann sich zu entwickeln. Mohammeds Vater Abdel Karim gründete eine Reiseagentur und verwandelte das traditionelle Wohnhaus am nördlichen Stadttor Bab Schaub, in dem auch ich untergekommen war, in ein Bed and Breakfast. Mit meinem Aufnahmegerät, damals noch ein Sony Walkman Pro Kassettenrekorder, war ich täglich in der Altstadt unterwegs. Akustisch besonders interessant war der große Platz vor dem südlichen Stadttor Bab el-Yemen. Wie klingt er heute? Das waren jetzt, was für Tänze? War das eher touristisch oder war das, gehört das zum normalen, zum Tagesablauf dazu, zu einem Ritual?
Zurzeit ja. Der Krieg hat dafür gesorgt, dass die Jemeniten mehr Bewusstsein für ihre Kultur haben. Schon in der Geschichte waren Gedichte und Tänzer so als Einschüchterung des Feindes. Und bis heute noch. Das ist im Jemen sehr stark zu sehen zurzeit. Der Krieg läuft seit 2015 offiziell und ich bin immer dagegen, diesen Krieg als Bürgerkrieg zu bezeichnen, denn es ist ein regionaler Krieg und Saudi-Arabien stellt die Front und die Jemen stellt die andere Front dar. Und das ist für uns Jemeniten, wir kämpfen jetzt gegen einen ausländischen Feind. Das heißt, wir sind auf uns angelegt, wir müssen unsere Stärke zeigen, indem wir auch unsere Würde zeigen, unsere Geschichte zeigen, unser Bewusstsein zeigen. Und das geht durch diese kulturelle oder traditionelle Tänze und Gedichte. Mhm. Und das ist jetzt in der Zeit seit 10 Jahren bis heute sehr stark. Und die neue Generation ist sogar davon geprägt, ja, mit traditionellen Tanz und oder Gedichte. Mhm. Sogar westliche Klamotten werden jetzt nicht mehr wahrgenommen wie früher, wie vor 10 Jahren. Die junge Leute tendieren dazu, doch jemenische Klamotten anzuziehen anstatt westlich, also Hemde oder Hose oder Anzüge, das ist kaum zu sehen jetzt in der Stadt.
Also im Jemen, die jungen Leute sind auf der Suche nach ihrer Identität. Ne? Anders kann man das gar nicht ausdrücken, weil wenn man ständig in einem Kriegszustand lebt, muss man sich ja fragen, wer bin ich, warum bin ich in der Situation, wo kommt es her? Und es führt dann so zu einem stärkeren Zusammenhalt.
Also ihr würdet beide sagen, dass die Rückbesinnung, wenn man das Rückbesinnung nennen kann, stärker ist als 92.
Genau. Ja. Es gibt sogar jetzt Wettkämpfe oder Veranstaltungen, die nur das zeigen. Tänzer, Gedichte. Es geht alles um die jemenische Kultur jetzt nur noch.
Mhm. Das sind ja oft sehr alte Tänze, die im Grunde keinen Tanz sind, sondern es stellt Kämpfe dar, dass man miteinander kämpft und sich dann versöhnt. Also wenn zum Beispiel zwei Familien zusammenkommen, wenn eine Heirat stattfindet, wenn eine Geburt stattfindet, dann kann man dazu eben diese alten traditionellen Kämpfe ausführen, die wir dann als Tanz bezeichnen, die dann eben mit einer Versöhnung enden. Mhm. Ja, man kämpft miteinander, fair und anständig und am Schluss gibt es die Versöhnung und alle kommen zusammen.
Gibt es den Alabasterzug noch? Frage ich Mohammed bei unserem Gespräch in Idlingen. Er bejaht, meint aber, dass sich nur noch wenige Menschen die traditionellen, hauchdünn geschliffenen Scheiben aus Alabaster vor den Außenfenstern leisten könnten. Sie sind im Haus einer Familie am Bebschaub vor den halbkreisförmigen Buntglasrosetten in den oberen Stockwerken eingelassen. So wird das harte Licht der Hochebene, auf der Sana liegt, doppelt gefiltert.
Das waren Geräusche von einem Zug bzw. einem Markt in Sanaa. Ich gehe davon aus, dass es der alte Markt ist oder der Markt in der Altstadt. Man kann nicht erkennen, in welchem Teil des Marktes die Aufnahme war. Als Sanaani kann ich sofort erkennen, dass es in Sanaa ist. Ja.
Woran erkennst du das sofort?
An die Leute, die da gesprochen haben, mit dem Akzent oder an ihrem Akzent. Ja.
Also das ist dann, gibt es einen eigenen Dialekt, sage
ja,
ich
klar,
mal?
Ja klar, natürlich, ja. Sofort erkennbar.
Du hast gesagt, es ist relativ leise im Vergleich zu heute.
Relativ leise. Was ist, für mich ist es heute unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme gedauert hat. So
drei Minuten.
Ohne Dutzende Motorräder zu hören. Ne? Inzwischen gibt es bestimmt über 1 Million Motorräder in der Stadt. Und 3 Minuten zu hören ohne ein einziges Motorrad, das ist heutzutage nicht mehr vorstellbar.
Aber den Zug gibt es noch?
Den Zug gibt es noch, ja, klar. Und es ist nicht nur das Geräusch der Motorräder, sondern auch das Geruch. Der ganze Markt stinkt nach Benzin oder nach Sprit.
Also damals hat es wahrscheinlich besser gerochen als heute.
Ja, bestimmt. Und die Motorräder verursachen viele Unfälle. Der Straßenverkehr ist in Jemen sehr chaotisch. Das war schon damals chaotisch, aber heute ist noch chaotischer als damals.
Und für mich immer wieder im Jemen diese Situation, die mich dann sofort zu dem Vergleich zu Deutschland bringt, man hört immer und überall Kinder. Und das ist bei uns eigentlich nicht so, ja. Das ist für mich so auffallend bei jeder dieser Reportagen, die du gemacht hast. Kinderstimmen sind immer dabei. Das geht gar nicht ohne. Das ist mir dann auch nach der Rückkehr hier nach Deutschland so aufgefallen, dass man plötzlich denkt, oh, da spricht ja ein Kind oder ruft ein Kind. Das ist bei uns eben vollkommen anders. Das hat mich sofort daran erinnert.
Ja, also diese Aufnahme, also in dieser Aufnahme kann man Koran-Vorlesung hören. Das ist die Zeit vor dem Freitagsgebet. Schon zur Prophet Mohammed Zeit wurde uns empfohlen, eine bestimmte Sure am Freitag vorzulesen oder sogar am Abend zuvor. Im Koran erzählt wird die Geschichte von jungen Gläubigen. Man erzählt nicht, ob sie Christen waren oder nicht. Und weil sie Gläubige waren, wurden sie verfolgt und in eine Höhle dann eingegangen, wo sie dort 300 Jahre geschlafen haben und dann wieder aufgewacht sind.
Wir haben darüber gesprochen, dass akustische Aufnahmen die Erinnerungen im Grunde auf eine andere Art und Weise wieder lebendig werden lassen, als wenn man jetzt Fotos oder einen Film anschauen würde.
Das Geräusch löst in mir etwas aus, in meinem Fall konkrete Bilder, vielleicht bei jemand, der noch nie in einem muslimischen Land war oder weiter weg war, eben andere Bilder, vielleicht Fantasien oder Hoffnungen oder meinetwegen vom Paradies oder vom Gegenteil, ich weiß es nicht. Ja. Aber dass da dadurch eigene Dinge geschehen, und das ist ja der Wert eigentlich von Hören in dem Fall, ne? Dass ich ganz eigene Erlebnisse habe.
Was mir oft aufgefallen ist, es taucht sehr oft der Begriff auch der Gerüche auf. Also viele Leute entsprechend sagen, ja, irgendwie kann ich da wieder was riechen. Also ich habe keine Ahnung, woher das kommt.
Ja, ja. Ich kann das nur bestätigen. Also wir haben vorhin so ein paar Marktaufnahmen gehört und da gibt es bestimmte Geräusche, dann habe ich das Gefühl, ich rieche jetzt frischen Kaffee. Mhm. Ja, das ist mir vorhin so beim Hören aufgefallen.
Oder Gewürze.
Oder auf dem Gewürzmarkt, selbstverständlich. Die ganzen Gewürze kommen auf dich zu. Und so das, was wir so als orientale Vorstellungen haben, das sind ja ganz stark die Gewürze, das kommt ganz stark dann ins Gehirn.
In der Altstadt von Sanaa gibt es keine Restaurants im westlichen Sinn. Gegenüber von Mohammeds Familiensitz am Bab Chaub befand sich eine der vielen Garküchen, wo ich mich während meiner Jemenreise 1992 fast jeden Abend mit Freunden zum Essen getroffen hatte. Die Auswahl war nicht sehr groß, aber das Essen immer köstlich.
Das ist eine Aufnahme, bestimmt in einem traditionellen Restaurant in Sanaa. Also zum Frühstück gibt es immer Eier, verschiedene Sorten von Eier, Fasulia, das sind die Kidneybohnen, Phul, das sind die großen Bohnen, wie heißen die?
Saubohnen,
genau.
Und Kibda. Kibda vor allen Dingen, das war mein Lieblingsgericht immer.
Leber.
Hühnerleber oder?
Nee. Kuh oder Lamm.
Also richtig scharf angebraten, ja. Sehr schmackhaft, oh. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich zum Frühstück Leber esse, aber das ist einfach großartig. Und was für mich dann natürlich sofort klar war, bei dem ersten Geräusch, man hört Geschirr und das hört man sofort das Aluminiumgeschirr.
Ja,
das ist ganz typisch. Und eins ist noch wichtig, es geht sehr, sehr schnell. Also zwischen Bestellen und Essen vergehen bestenfalls Minuten. Es geht ratzfatz. Und ein Jemeniter, also den ich hier in Deutschland später kennengelernt habe, hat mir auch gesagt, das sei seine größte Erfahrung von Deutschland, wo er Geduld gelernt hat, weil man ständig aufs Essen warten muss.
Ja, bei uns, wenn man lange auf das Essen warten muss, dann ist das ist kein guter Sinn.
Nein, da wird reklamiert und gerufen, wo bleibt mein Essen? Also wenn es länger als eine Minute geht, werden die Leute nervös. Also auch wenn man irgendwo bei Familien eingeladen ist, dann gibt es solche, die sehr schnell essen, die normal essen, die langsamer essen. Und jeder, der fertig ist, steht auf und geht in einen anderen Raum oder zumindest an eine andere Sitzfläche.
Es sei denn, man hat einen Gast, dann darf erst der Gast als Erster aufstehen.
Ja.
Alle müssen warten, bis der Gast fertig ist.
Vom antiken Staudamm der Sabea in der Region des heutigen Marib, etwa 200 Kilometer östlich von Sanaa, sind heute nur noch das nördliche und das südliche Schleusentor zu sehen. Zur Zeit der Königin von Saba allerdings war der Staudamm ein Garant für wirtschaftliche Stabilität und enormen Reichtum. Marib war eine wichtige Station der innerarabischen Beirauchstraße, die den Südjemen und den Oman mit den Küsten des Mittelmeeres verband. Auf meiner Reise in den Wadi Hadramaut, ein langgezogenes Trockental im östlichen Jemen, war Marib der erste Zwischenhalt. Ohne militärischen Schutz wäre diese Reise heute nur noch schwer möglich.
Ja, Marib ist nach wie vor ein Hochburg der Salafisten im Jemen. Und es gab Gefechte zwischen den Houthis und die dortigen Kräfte. Marib besteht aus 12 Regionen, Kreise, wenn man das so nennen darf. Mhm. 10 davon sind unter Kontrolle der Houthis. Und die Stadt Marib selbst ist unter Kontrolle der Salafisten, der Islah-Partei. Und das ist eine Partei, die eigentlich pro-Saudi-Arabien ist. Marib ist zu einem Grenzgebiet geworden zwischen Houthi-kontrollierten Gebieten und die sogenannte anerkannte Regierung. In der Realität spielt die anerkannte Regierung gar keine Rolle in Marib. Wer dort regiert, sind die Islam-Partei und die sind inoffiziell unabhängig von der Regierung.
Ich will nur noch was zu dem alten Staudamm sagen. Das war also niemals, so wie wir uns das vorstellen, dass sich dahinter ein Stausee gebildet hat. Das war im Prinzip eine Staumauer mit Schleusenwerken. Dahinter liegen die Berge, wo es regnet, dann sammelt sich das Wasser, kommt an diese Staumauer und wird dort direkt verteilt. Also praktisch ein See in diesem Sinn hat es dann mal für 2 Wochen oder vielleicht auch mal für einen Monat gegeben, aber nicht ein Stausee, wie wir uns eigentlich vorstellen.
Im Garten des Hotels Bad Tarim, wo ich 1992 auf meiner Fahrt in den Hadramaut übernachtete, hatte sich eine Gruppe Musiker zu einem spontanen Konzert versammelt. Ohne ihm vorher gesagt zu haben, woher diese Aufnahme stammt, kann Mohammed sofort den Ort lokalisieren.
Das ist eindeutig Hadramaut. Es gibt kein Lied aus Sana'a, wo die Laute nicht da ist. Ja,
ja, die Oud.
Ne? Die Oud, also ja, die Laute ist das Hauptinstrument für die Musik in Sana'a. Mhm. Hier ist kein Laute zu hören, kein Oud. Und das ist auch normal im Südjemen. Die Leute im Südjemen lieben die Musik mehr als die Nordjemeniten, würde ich sagen. Man kann auf der Straße junge Leute beim Singen sehen. Ne? Die sitzen einfach zusammen und fangen an zu singen, tanzen. Das gibt es im Nordjemen nicht, nicht auf der Straße. Das ist jetzt in Hadramaut normal, im Südjemen allgemein.
Wie erklärst du das? Diesen sehr kulturellen Unterschied oder durch
die Geschichte? Die Nordjemeniten sind mehr konservativ und Singen gehört zu bestimmten Anlässen. Ne? Man geht nicht auf die Straße und singt. Es sei denn, man singt was Traditionelles, was religiös, Gedichte, ja, aber Liebeslieder oder sowas gibt es auf der Straße nicht.
Du hast gesagt, das hängt auch mit der Kolonialgeschichte zusammen?
Ich würde sagen, ja, die britische Kolonie hat einen Einfluss hinterlassen auf die Südjemeniten. Kann ich so das in Aden?
Und dann natürlich in Aden ganz stark, dass die Leute aus Hadramaut seit Jahrhunderten, wenn nicht gar seit 1000 Jahren eben regelmäßig nach Indien kommen, dort ganze Communities gebildet haben und auch die Baukultur im Übrigen aus Indien eben nach Hadramaut gebracht haben. Sehr oft natürlich auch indische Frauen mitgebracht haben, die dann dort reingekommen sind und damit wohl auch ein Teil indische Kultur in einem abgeschwächten Sinn dort auftritt.
Es gab ja auch eine Zeit, wo Südjemen unabhängig war, nach Ende der englischen Kolonialzeit und dann eher sich, glaube ich, Richtung Sowjetunion orientiert.
Ja, Sowjetunion, China, ja.
Ja, das stimmt. Und die Hauptstadt war Aden. Und gleich nachdem die Briten sich zurückgezogen haben, haben die Südjemeniten damals sich so eine Identität gesucht und haben dann mit Kommunismus versucht, sowohl Chinesisch als auch Russisch, und haben dann später festgestellt, das ist doch nicht unser Ding und wir müssen uns mit unseren Brüdern da im Norden wieder vereinigen. Und so war es, ja, so kam es dazu. Wie die Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südjemen war 1990.
Auch im Norden waren die Nordjemeniten sehr, sehr begeistert über die Vereinigung, weil sie gesagt haben, jetzt kommen die Leute aus dem Süden auch in die Regierung. Und die Leute aus dem Süden galten eben als weder korrupt, einfach als bodenständige, gute, ehrliche Leute, was aber nur ein paar Jahre angehalten hat.
Die Wiedervereinigung war 1990 und der Bürgerkrieg ist 1994 ausgebrochen, also 4 Jahre.
Ja.
Und diese 4 Jahre waren nicht so friedlich. Also es gab Probleme, die zu dem Bürgerkrieg geführt haben.
Die Hafenstadt Aden am Indischen Ozean war der südlichste Punkt meiner Reise durch den Jemen. Ich spiele meinen Gesprächspartnern in Idlingen die Geräusche aus einem Café vor. Sie erscheinen mir wie die nostalgische Momentaufnahme aus einer anderen Zeit. Einer Zeit, in der keine Bomben fielen, einer Zeit, in der viele dachten, dass sich der Jemen zu einem stabilen, friedlichen Land entwickeln würde. Ein Land der arabischen Welt, in dem sich ein ehemals marxistisches Regime mit einem sehr traditionellen muslimischen Regime vereinigt und vielleicht eine Synthese entstehen würde. Kann man hören, dass die Aufnahme aus Aden stammt?
Nicht unbedingt, nein. Also es ist, ich finde keinen Unterschied, aber wenn ich weiß, dass das in Aden ist, dann denke ich an verschiedene Sachen. Die sind Adani-Tee, was man in Aden als Tee beschreibt. Nach dem britischen Stil ist es Schwarztee mit Milch, bestimmte Gewürzmischung und Zucker natürlich, muss süß sein. Und es heißt Adani-Tee, obwohl es ursprünglich aus Indien stammt. Es ist Chai. Das ist der Chai. Und dieser Getränk ist nicht nur im Jemen berühmt, sondern auch auf der ganzen arabischen Halbinsel. Alle Golfstaaten wissen oder trinken gerne Adani-Tee. Schwarztee wird dann gekocht, richtig gekocht, mit Milch, manchmal mit Kondensmilch und bestimmte Gewürzmischungen. Das besteht aus Kardamom, Nelken.
Und weil der Tee dann so heiß ist, gießt man ihn in den Unterteller und trinkt dann aus dem Unterteller.
Ja,
man kann das dann immer so in kleinen Schüben nachmachen, dann kühlt das Ganze immer ab, man kann es schneller trinken.
Das habe ich dann gefragt. In Sanaa, wir trinken das aus der Tasse, ganz normal, aber gerade nicht.
انت حسنك سباني ابات بكتب سهران ابات بكتب سهران انت في الحسن ثاني في كل المعاني انت في الحسن ثاني في كل المعاني انت حسنك سباني حسنك سباني أبات بكتب سهران أبات بكتب سهران كل من قال شافك من دلالك يهابك كل من قال شافك من دلالك يهابك زاد أكد صفاتك زاد أكد صفاتك قال فيك الحلا ألوان وانت من نسل قحطان وانت من نسل قحطان
Über den Jemen, früher und heute, war das Harald Brandt.